Heute zu Gast Serienunternehmer, davon unter anderem auch Delivery Hero, Nikita Fahrenholz.
Wenn ich auf ein Modell schaue, dann ist mir die Größe des Marktes eigentlich das Wichtigste, der wichtigste Parameter, weil, und gar nicht so sehr der Wettbewerb. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt einen Markt gehe, wo es gefühlt 2,5 Milliarden Apps schon gibt, ja. Natürlich machen wir es komplett anders und so weiter, bla bla bla, ja, aber sozusagen das wird das Argument sein, was ich auch von Investoren immer hören werde. Aber trotzdem weiß ich, dass wir auch mit Lieferheld gezeigt haben, dass du mit einer sehr guten Strategie, mit einem sehr guten Team und auch mit einem guten Selbstbewusstsein und natürlich auch gewissen Aggressivität durchaus mehr erreichen kannst als die anderen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wenn man eine Serie oder einen Kinofilm über die deutsche Startup-Szene drehen würde, insbesondere natürlich die in Berlin, dann müsste es auf jeden Fall eine Figur geben, die so ein bisschen so ist wie Nikita Fahrenholz. Einfach weil ganz viel so ist, wie man sich das typischerweise erträumt und so vorstellt und weil es so ein bisschen so prototypisch ist. Also eine der besseren und bekannteren BWL-Universitäten besucht, dann McKinsey gemacht, dann ins Gründerteam reingerutscht oder mitgegründet, Delivery Hero, was heute eine der erfolgreichsten deutschen Digitalfirmen überhaupt ist, 20 Milliarden wert. Also eine Wahnsinnsstory. Danach Sachen gemacht, die auch gar nicht so einfach waren, aber trotzdem irgendwie hinbekommen. Dann ungewöhnliche, skurrile Sachen gemacht, in dem Falle eine Garage neu erfunden, die Fahrengold Sportwagen-Garage, werden wir gleich drüber sprechen. Echt verrückte Geschichte, aber das ist ein bisschen das, was ich so gedacht habe, als ich mit Nikita gesprochen habe. Natürlich ist es dann immer so, man wird den Personen ja nie gerecht, die so eine Figur darstellen oder die dafür sozusagen das Beispiel sind. Insbesondere auch deswegen, weil Nikita auch im Podcast erzählt hat, dass er eigentlich auch so Seiten hat, dann ein Jahr lang alleine leben wollte, nachdem sozusagen dieser ganze Gründerkampf erstmal vorbei war. Also, okay, ich bin auch eigentlich so ein Loner-Typ und musste irgendwie erstmal ein Jahr runterkommen, wie er das gemacht hat. Also solche Sachen, die muss man auch sehen. Ich fand es am Ende trotzdem einen sehr reichhaltigen Podcast, weil natürlich viele wahrscheinlich genau von so einem Leben träumen, aber auch hören, was dazugehört, wie viel Glück vielleicht auch, aber wie viel auch Talent und Können. Und ja, einfach ein bisschen auch zeigt, was in den letzten 10, 15 Jahren in Berlin so passiert ist. Bis hin zu diesem super Erfolg. Delivery Hero, wo ja immer auch zumindest für mich bis heute die Frage offen war, wer steckt da eigentlich so dahinter? Klar, der aktuelle CEO, der Niklas Östberg, der ist jetzt sozusagen das Gesicht der Firma, aber da waren ja noch viel mehr Leute involviert und das wird gleich auch so ein bisschen aufgeklärt. Fand ich ganz wertvoll zu hören mal, weil die Firma ja wirklich jetzt in aller Munde ist und vor allen Dingen auch in aller Portfolios ist gewissermaßen. Also, lange Rede, direkt rein in den Podcast mit Nikita Fahrenholz. Was? Moin Nikita.
Moin, sagt man ja hier so.
Ja, genau, sagt man hier so. Erzähl mal so ein bisschen, deine ganz großen Namen im Lebenslauf sind irgendwie vor allen Dingen jetzt irgendwie Lieferheld, heute Delivery Hero und Bucke Tiger hat auch sehr viel Wahrnehmung, finde ich, gehabt in der Gründerszene. Du machst da noch ganz andere, eher verrückte Sachen. Und alles hat mal angefangen mit ganz basic McKinsey.
Basic. ja. Es hat mal alles angefangen, also studiert habe ich in Reutlingen, an der ESP Reutlingen, bin dann zu McKinsey. Recht kurz, ich war im Berliner Büro, habe da so das ganz normale Fellow-Programm angefangen. Da arbeitet man 2 Jahre und geht dann 1 Jahr studieren. Und habe aber nach bereits, glaube ich, 10, 11 Monaten mich entschieden, in das Lieferheld-Gründungsteam einzusteigen. Mhm. Und dann ging sozusagen der wilde Ritt, das war um 2009 los. Und wir haben Lieferheld gebaut, dann mit Delivery Hero uns verschmolzen und dann haben wir Delivery Hero weiter aufgebaut und irgendwann bin ich raus.
Bevor wir da jetzt einsteigen, was ist ja mittlerweile, ist glaube ich, die Firma, die ihr da angefangen habt, ist jetzt das, was heute 20 Milliarden wert ist?
Ja, immer mal, also gerade waren 20, jetzt sind es wieder irgendwie 19.
Also schon eine der krassesten Gründergeschichten in Berlin überhaupt der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. Was ist denn, Zalando ist ähnlich groß, nicht ganz
Zalando
so groß.
Wahrscheinlich genauso, ja, ähnlich.
Und ansonsten gibt es eigentlich fast nichts mehr.
Wahrscheinlich, ja.
Ich überlege gerade nochmal, also gut, ist mittlerweile HelloFresh, ist auch noch nicht ganz so, aber unterwegs in die Richtung vielleicht.
Ja, da gab es jetzt natürlich nochmal, Corona-bedingt sind jetzt einige nochmal hochgepusht worden, aber ich glaube so im 2-Milliarden-Bereich gibt es wahrscheinlich weniger, ja.
Also das heißt, da gibt es gleich viel drüber zu sprechen, vielleicht nochmal ganz vorab. Und es wurde dir nicht in die Wiege gelegt, also dein Vorname deutet es an, du bist sozusagen irgendwie nach Deutschland gekommen als, sagen wir mal, nicht besonders
Ich war in Deutschland als Baby im Bauch meiner Mutter. Also ich bin in Deutschland geboren.
Okay.
Ich bin
nicht mehr in Deutschland gekommen. Okay. Aber ja. Trotzdem in sehr überschaubaren Verhältnissen.
Ja, also normalen Verhältnissen würde ich sagen. Ich bin aus Berlin. Berlin, gebürtiger Berliner. Bin in Hellersdorf aufgewachsen, so ein Randbezirk. Bisschen mehr Platte, ein bisschen mehr arm als reich, sagen wir mal so. Aber alles ganz beschaulich. Meine Mutter ist aus Russland. Daher mein Name, Nikita. Und mein Vater ist Deutscher, genau. Und die haben sich im Studium kennengelernt. Genau.
Also ich hatte so eine Geschichte über dich gelesen, da war das Thema so Einwanderer, also deine Mutter war Einwandererin, so ein bisschen betonter.
Na
so.
Gut, Philipp, du weißt ja, wie Journalisten funktionieren.
Ja, okay. Alles klar. Und dann Lieferheld, wie lief das? Ich meine, da gibt es ja diese Geschichte, oder zumindest tut man sich von außen sehr schwer zu identifizieren, wer das eigentlich genau gegründet hat. Weil es gibt jetzt einen CEO, der manchmal auch Gründer genannt wird, aber eigentlich nicht Gründer ist, sondern dann gibt es Lukas Gadowski und Kolja Hilmstreit, die auch viel dabei waren, so Team Europe damals. Ja. Dann gibt es ein Gründerteam mit dir und noch zwei weiteren. Ja. Erzähl mal so ein bisschen.
Ich versuche es mal auseinander zu klamüsern. Ich habe es auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber in der Tat ist die Außenwahrnehmung ein bisschen diffus manchmal. Also es ist eigentlich ganz einfach. Lieferheld wurde auf Basis der Idee von Markus Fuhrmann gegründet. Der hat das Konzept in China gesehen und hat das nach Deutschland als Idee gebracht und ist als Partner bei Team Europe damals eingestiegen. So. Und Lukas war tatsächlich der erste Investor, der daran geglaubt hat. Und hat auch das erste Geld gegeben und wir waren sozusagen hired guns, wenn man so will, als Gründer für Lieferheld. So. Wir haben im Prinzip dann das gegründet, ganz normal mit sozusagen ein bisschen, paar 100k, glaube ich, waren das damals, Kapital als Start und haben dann Lieferheld aufgebaut. Ich glaube, die Geschichte ist dann klar. Ja, so. Und der Twist jetzt mit Delivery Hero ist eigentlich auch relativ simpel. Delivery Hero wurde damals sogar im gleichen Büro neben uns quasi gegründet als internationaler Ableger. Ja. Und Delivery Hero hat über sozusagen M&A sich Zugang zu Online-Pizza, also in Schweden, die Beteiligung in Finnland, in Polen und Schweden, Finnland gesichert. Jetzt, glaube ich, vermisse ich noch eins, aber ist egal. Und hat dann sozusagen vorgeschlagen, dass wir 50-50 mergen. Also Lieferheld mit sozusagen unseren Sales-Prozessen, wir haben das alles ein bisschen sozusagen größer schon gedacht, war noch relativ weit damals schon nach einem Jahr. Hatten dann sozusagen den Vorschlag, okay, lass uns jetzt einmal 50-50-Merger machen, dann bauen wir das zusammen auf. Und das ist dann geschehen. Also sozusagen Lieferheld und Delivery Hero sind 50-50-Verschmelzung unter dem Namen dann Delivery Hero weitergelaufen und wir aus dem Lieferheld-Team sind einfach ins Management von Delivery Hero gegangen.
Und wer waren da die Gründer von Delivery Hero?
Also jetzt kann man das technisch irgendwie betrachten, sagen wir, wer war beim Notartermin. Ich glaube, da waren Lukas Gadowski, Markus Fuhrmann, ich glaube Niklas, bin mir nicht sicher, wahrscheinlich aber auch. Ich will jetzt keinen vergessen, und Kolja wahrscheinlich, ja. Und wir sozusagen sind dann operativ aber als Teams verschmolzen worden. Das waren dann tatsächlich Niklas, Markus, ich, Doreen, beziehungsweise Fabian Siegel damals und Klo Dritter.
Ja. Wow, also schon relativ viele Leute so in der Frühphase.
Ja. Es war ja auch relativ groß schon. Also es war ja, Lieferheld ist ja extrem gewachsen im ersten Jahr schon. Und wir hatten ja durch die Assets von Delivery Hero auch ein bisschen schon was an sozusagen Umsatz dort drin. Okay. Es war kein sozusagen Null-Startup mehr.
Okay. Ja. Aber ihr habt dann alle auch richtig Equity gehabt und nicht irgendwie so.
Es war kein Rocket Deal, also wenn das die Frage ist. Es war okay. Also es war tatsächlich, ich hatte glücklicherweise einen ganz guten Deal. Und durch den 50-50 Deal kann ich mich auch jetzt nicht beschweren.
Mhm. Ja. Ich meine, gut, jetzt ist ja dadurch, dass es so wertvoll geworden ist, irgendwie dann auch selbst 0,1% richtig viel Kohle.
Viel Geld, ja. Also natürlich, man muss auch dazu sagen, Delivery Hero hat extrem viele Finanzierungsrunden gemacht, ja. Ist auch kein Geheimnis. Und es wurde schon viel verbessert. Also,
wie viel Geld ist da reingeflossen?
Also als ich gegangen bin, 2014 Ende, hatten wir, glaube ich, bis dato schon 1,6, 1,8 Milliarden eingesammelt.
Wow. Okay.
Ja, an VC, Private Equity Geld, nenne ich das jetzt mal. Und genau, und dann kam natürlich noch mehr dazu.
Okay. Und dann bist du bis heute investiert?
Ja.
Das heißt, du hast deine ursprünglichen Shares von damals immer bis heute in der Firma?
Ich habe natürlich einen Teil auch verkauft, immer mal wieder. Und mir wurde auch immer wieder geraten zu verkaufen von allen möglichen Seiten, einfach damit ich was auf der Seite habe. Ich habe mich immer dagegen entschieden und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren.
Und ist denn deine Prognose, jetzt kam ja Corona, was ja nur noch Delivery Hero wie so viele andere in dem Space extrem begünstigt hat. Also nochmal ein Push. Bist denn du weiter bullish und das geht noch weiter und so?
Also ich glaube tatsächlich, das Potenzial gerade mal bei, also vom globalen Markt, wir vielleicht bei einem Zehntel oder so sind, was da abschöpfbar ist. Wenn überhaupt, wenn vielleicht ist es auch nur ein Fünfzigstel. Ich glaube, Delivery Hero wird mal eine Firma sein, die über 100 Milliarden wert ist. Ich bin da sehr, sehr bullish.
Okay.
Das Businessmodell ist sehr, wie soll ich sagen, das Businessmodell funktioniert in jedem Land gleich. Der Painpoint ist immer der gleiche. Ja? Die Supply-Demand-Struktur ist immer die gleiche. Der Prozess ist immer der gleiche. Das heißt, eigentlich muss Delivery Hero, gelinde gesagt, nur abschöpfen und versuchen, sozusagen Market Maker zu werden oder Monopolist. Und man sieht ja am Beispiel von Deutschland, wie groß so ein kleiner Markt tatsächlich auch sein kann. Ja, wenn man es global sieht, ist es dann schon.
Warum haben das so damals die Leute von Pizza.de? Das waren so die ersten, die ich da gesehen habe, die ja auch viel früher eigentlich noch dran waren.
Ja.
Und man davon ausgehen hätte müssen, dass die das jetzt ja gewinnen. Ne? Die hatten da irgendwie fast schon das Monopol, hatten eine super Brand. Warum haben die es am Ende nicht hinbekommen?
Weil sie es der breiten Masse nicht erklärt haben. Also es gibt mehrere Punkte natürlich, es ist nicht alles immer so einfach, aber Pizza.de hat einen Fehler gemacht. Pizza.de hat sich eine relativ gute Infrastruktur gebaut, deren Infrastruktur bestand tatsächlich aus Faxgeräten, ja, damals noch, kann man sich heute nicht vorstellen. Diese Faxgeräte haben natürlich tausende Probleme, ja, Papier ist alle, Order kommt nicht mehr durch, gibt keinen Backchannel und so weiter. Und Pizza.de hat aber vor allem einen anderen Fehler gemacht. Sie haben kaum TV-Werbung gemacht, sie haben kaum überhaupt irgendwie Online-Werbung gemacht, sondern sind eigentlich sehr gut organisch gewachsen. Dadurch gehörte dem Gründer auch noch sehr viel an der Firma, aber waren tatsächlich nicht so bekannt, wie man denken würde. Also von den zweieinhalb Milliarden Umsatz, die im Markt stattgefunden haben, an Lieferleistung, hatten sie einen Bruchteil. Und wir sind dann ignorant, arrogant da hingekommen und haben gesagt, wir erklären es einfach nur besser. An sich ist das ja die gleiche Seite, nur in Rot.
Also es geht immer darum, ihr liefert sozusagen.
Ja, genau. Also das Business war absolut gleich. Wir haben dann eine Innovation gehabt. Wir haben natürlich diese dann Lieferbox dann in jedes Restaurant gestellt, die man jetzt auch von Deliveroo und so kennt, die dann Backchannel hat, die dann irgendwie besser integriert ist in Kassensystem und so weiter und so fort. Aber an sich war das eine Liste von Restaurants. Ja.
Aber es war damals eine Riesenschlacht. Also ihr wart auf der Lieferheld-Seite, dann gab es die Lieferando-Leute, dann gab es Pizza.de. Das war ja so eine der ganz großen auch Marketing-Schlachten. Am Ende ist das Geschäftsmodell ja, wie viel Prozent der Wertschöpfung kommt aus Marketing? Sehr viel, ne?
Sehr viel, ja. Also am Ende ist das eine CLTV-CPA-Schlacht, ja. Also du hast einfach einen bestimmten Preis, den du zahlen kannst pro Kunde und du hast eine bestimmte Annahme auf diese Asymptote, wie oft Kunden wiederkommen über Zeit. Und genau, und dann setzt du dein Investmentvolumen fest. Und wer dieses Investmentvolumen hat und das auch sozusagen dann operationalisieren kann, der gewinnt das. Und also, natürlich muss man auch bold sein und daran glauben und so weiter. Das ist jetzt immer so einfach gesagt im Nachhinein. Aber man muss natürlich an den Market Switch auch glauben.
Also die Kunst war Fundraising, also immer neues Geld einzuwerben und das dann möglichst effizient in Werbung, wie du gerade sagtest, also Customer Lifetime Value irgendwie einzukaufen.
Vernünftig. Ja, absolut. Also das, ich glaube, das war eine Kunst. Die zweite große Kunst ist, die ich auch Niklas absolut zuschreiben muss, ist, der hat eine extrem große Vision da gehabt. Also hat gesagt, das ist that's the future. Alles wird da in dem Bereich online sein. Und hat sehr früh angefangen, Firmen aufzukaufen. Also wir haben dann entschieden, wir machen so eine Art Buy-and-Build-Strategie. Ja? Also alles, was wir nicht selber auf der grünen Wiese bauen in einem Land, kaufen wir einfach auf und bauen es dann mit unseren Prozessen auf. Und was wir, glaube ich, noch anders gemacht haben vielleicht als die anderen war, wir sind sehr aggressiv auf die Sales-Seite gewachsen. Das heißt, wir haben gesagt, statt 50 Restaurants im Monat zu zeichnen oder zu signen, machen wir halt 500. So über einen Telefonvertrieb, sehr deutsch.
Ja, industriell quasi.
Ja, industriell, genau. Und das hat gut funktioniert. Aber Fundraising war natürlich key. Ja.
Wer waren eure ersten großen Investoren?
Wie gesagt, Team Europe, dann Tengelmann Ventures damals, Holzbrink mit Martin Weber. Das waren so die ersten, ja, und dann ging das immer so weiter. Und bis dann irgendwann Index eingestiegen ist und das Inside Ventures und dann relativ groß wurde.
Und irgendwann gab es dann den Rocket-Deal, wo dann Rocket, glaube ich,
viel... Genau, das war dann so die Zeit, wo ich dann schon fast mit einem Fuß draußen war. Dann hat Rocket sich eingekauft über ein Secondary und auch finanziert und genau, und dann wurde das natürlich alles noch größer.
Warum hast du die Lust verloren? Also hättest du das bis heute machen können?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also ich habe tatsächlich... Ich habe tatsächlich Lust gehabt, was Neues zu bauen. Also Niklas meinte mal scherzhaft, you're one of the few that I didn't fire from top management. So. Ich habe schon da eine gute Position gehabt, es hat Spaß gemacht, aber es war irgendwie, ich war halt an einem Punkt, wo ich mit 28, glaube ich, 29 einfach super Netzwerk hatte, super Learnings. Und auch irgendwie dann natürlich möglich,
Vermögen.
Ja, einfach auch so die Vision hatte, okay, das kann ich jetzt nochmal hinkriegen, ja. Und auch die Energie natürlich, ne, in dem Alter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich, krieg das nochmal hin.
Aber da würdest du heute sagen, müssen wir dann drüber sprechen, so einfach, also eine 20-Millionen-Company ist once in a lifetime. 20 Milliarden-Company.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen geläutert, ich habe die Glückskomponente etwas unterschätzt. Also es gehört einfach auch eine Menge Glück dazu. Man muss, Timing ist oft auch Glück, ja. Also gibt es gerade einen Trend im Demand dort, ja, und so weiter und so fort. Also ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr drauf achten sollen. Aber sonst war es schon die richtige Entscheidung.
Und warst du damals auch in der ganzen Marketing-Schlacht beteiligt? Also hast du dir überlegt, hast du auf die Kanäle geguckt, was dein Steckenpferd damals?
Nee, ich war tatsächlich, ich war einer derjenigen, die in die Länder gefahren sind und die Firmen aufgekauft haben mit. Also und auch im Fundraise viel beteiligt und so. Also ich war jetzt nicht so sehr auf der technischen Marketing-Seite, sondern ich war tatsächlich eher, ich meine, mein Titel war offiziell Chief Development Officer, wenn man so will. Ja, also ich habe geguckt, dass wir in Sales aufbauen, also B2B-Sales. Und später auch Customer Care komplett verantwortet und so weiter.
Ja. Mittlerweile hat irgendwie die Little Hero wie viele Firmen gekauft? Zu Größenordnung?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich, nee, deutlich mehr. Also ich würde schätzen über 30, wenn nicht 40. Vielleicht sogar noch mehr. Also
okay. Ich
bin jetzt auch nur noch Shareholder und habe jetzt nicht jede Woche Weekly Management mit denen, aber ich würde sagen, die sind schon.
Aber ich meine, das ist ja am Ende die ganz große Geschichte von denen, ist ja einfach M&A, ne?
Also es ist ein Großteil des Umsatzes zugekauft, klar, auf jeden Fall. Also wenn man sich alleine Yemek Sepeti anguckt, das war so die Leading Company in der Türkei, war, glaube ich, der Star in der Türkei, der Startup-Star auch. Also sozusagen das Zalando der Türkei, das haben wir auch gekauft, Pizza.de haben wir gekauft, das war auch kein kleiner Deal und sicherlich noch viele mehr, ja.
Da ist der Gründer auch ziemlich reich geworden, ne? Bei Pizza.de.
Da sind einige ziemlich reich geworden in dem ganzen Netzwerk, ja.
Wie glaubst du denn, wie viel Millionäre hat denn Delivery Hero produziert?
Ach, das kann ich nicht sagen.
Größenordnung?
Wahrscheinlich an die 100.
Aber das ist immer die große Frage, die man so auch schon kriegt, wenn irgendwie so ganz, also ich rede jetzt ja noch von Ökosystem,
ja.
Einen Milliarden-Exit kreiert dann ganz viele neue,
ja,
Business Engines,
ja.
So, das ist immer so die Theorie. Zumindest am Beispiel von Delivery Hero hat es wahrscheinlich ganz gut geklappt.
Ja, da müsste ich jetzt echt, habe ich mir noch nie die Frage gestellt, müsste jetzt kurz mal in mich gehen, aber es werden sicherlich einige 100 gewesen sein, oder 100 zumindest, ja, also es waren viele, also auch Mitarbeiter.
Die alle irgendwie ein paar Shares hatten.
Die alle ein paar Shares hatten, die, aber auch im Internationalen, ne, die Firmen, die wir aufgekauft haben, da gab es ja auch Cash-Deals, gab es ja nicht nur Share-Deals, ja. Und wenn Share-Deals waren, umso besser, ja, also man kann jetzt nicht nur die deutsche sozusagen Holding betrachten, sondern man muss natürlich auch alle Companies betrachten. Südamerika ist richtig groß, Saudi-Arabien ist richtig groß, Südkorea ist richtig groß, ja.
Das heißt, in Berlin alleine würdest du sagen, die Hälfte vielleicht, 50 so Millionär?
Vielleicht, ja. Vielleicht sind es 30, keine Ahnung. Also das ist jetzt eine schwere Zahl.
Aber das sind dann wirklich die zumindest mal eine Million haben. Dann gibt es ja noch einige, die deutlich mehr da verdient haben.
Wahrscheinlich auch, ja.
Wie ist denn das kannst du eine Größenordnung sagen, so wie es bei euch gelaufen ist, also so von der Größenordnung her, das war wahrscheinlich, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie eine Million wird es nicht sein, sondern schon ein bisschen mehr, aber 100 werden es auch nicht sein.
Ja, es ist so, es ist in einem guten achtstelligen Bereich, bei vielen, ja.
Bei vielen, okay.
Ja.
Das ist ja schon mal sehr solide. Damit,
ja,
ist man eigentlich aus dem Größten raus. Aber du hast dann trotzdem weitergemacht und hast gesagt, irgendwie, ich versuche die nächste Plattform, das war dann sozusagen die Vermittlung von Reinigungskräften.
Korrekt, ja. Booker Tiger.
Booker Tiger,
genau. Wurde dann nochmal umfirmiert, nach meinem Weggehen. Genau, ich habe Ende 2014 Booker Tiger gegründet, war 4 Jahre lang CEO. Die Idee hinter Booker Tiger war ganz einfach. Wir haben gesagt, wir wollen den informellen Putzmarkt, wenn man so will, Privathaushalt-Putzmarkt, digitalisieren. Ja? Das heißt, wir wollen einmal das Search-Problem lösen. Du suchst eine Putzfrau, Putzkraft. Und wir wollen dann aber auch die sozusagen Kommunikation lösen zwischen dir und der Putzkraft und Abrechnung. Das alles legal machen, sozusagen taxable machen. Und haben da im Prinzip ein ähnliches Modell angewandt, wenn man so wie bei Delivery Hero ist, es ein offener Marktplatz gewesen. Das heißt, es gibt Putzkräfte, die haben, die kann man sozusagen finden, ja, und die arbeiten als Freelancer mit dann sozusagen den Haushalten zusammen. Mhm. Und das haben wir irgendwann umgestellt, haben die dann angestellt und sind vor allem nochmal ein Pivot gemacht, haben vor allem uns dann mit B2B-Kunden beschäftigt.
Und wie groß ist es geworden?
Es ist relativ, es ist gut gewachsen, dass ich am Anfang, durch die Umstellung hatten wir ein bisschen Probleme, sind dann stagniert im Umsatz. Wir waren so im zweistelligen Millionenumsatz auch.
Okay.
Irgendwann. Also es war jetzt auch nicht ganz klein.
Okay, aber es hat, am Anfang denkt man ja, es ist eigentlich ein smartes Modell, macht total Sinn. Es gab ja noch andere, die es auch gemacht haben.
Ja. Da gab es ja eine. Das war ein relativ großer Trend auf einmal. Das war so ein bisschen unbeabsichtigt. Also ich habe es nicht wegen dem Trend gemacht, sondern auf einmal gab es dann Homejoy und Helpling und, und die ganzen anderen Competitor. Genau, ja.
Aber ihr habt auch VC-Finanzierung relativ schnell bekommen?
Wir haben VC-Finanzierung bekommen, auch nicht schlecht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt dann waren, aber ich glaube knapp 20 Millionen circa. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ging ganz gut. Wir haben dann irgendwann umgestellt auf B2B, weil wir privat die Unit Economics in Privathaushalten nicht gut fanden oder nicht gut genug.
Unit Economics heißt sozusagen das Verhältnis zum, was kostet es einen neuen Mieter oder der jemanden, der eine Putzkraft braucht, zu finden.
Korrekt. Also die Unit Economics sind im Prinzip auf einen Kunden runtergebrochen, die Profitabilitätsanalyse, wenn man so will. Mhm. Also was kostet mich das, einen Kunden zu finden, mit dem einen Vertrag abzuschließen, das ausmultipliziert mit der durchschnittlichen Wiederkehrrate dieses Kunden und des durchschnittlichen Warenkorbs oder Warenkorbgröße, sozusagen Umsatz minus Kosten, was bleibt da übrig?
Ja? Und ihr habt ja immer nur sozusagen einen Aufschlag auf den Stundenlohn verdient. Sozusagen.
Genau, wir haben einfach eine Marge genommen. Mhm. Deswegen meinte ich ja, es war ein ähnliches Modell zu Lieferheld. Genau, und bei B2B-Kunden war es da ein bisschen anders, weil die Kohorten deutlich besser waren und sozusagen auch langfristige Verträge möglich waren.
Aber trotzdem nicht so, dass es dich lange begeistert.
Also ich war tatsächlich, war da 4 Jahre, ich hatte dann die Series B abgeschlossen, ich glaube 8 Millionen Series B oder so, und war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, tatsächlich, ich brauche mal eine Pause. Also ich war irgendwie dann an dem Punkt, ich glaube 10 Jahre in sehr High Pace sozusagen Jobs unterwegs, einmal McKinsey, dann Delivery Hero, was wirklich nicht einfach war, ja. Und Booker Tiger und habe dann gesagt, ich habe ein Management-Team, das super ist, mit Claude Ritter, mit Ulrich Leverenz. Ich habe das die Firma finanziert. Ich werde jetzt rausgehen. Mhm. Ja. Und habe auch dann selber nochmal investiert. Also ich war auch Investor in Booker Tiger.
Wie groß ist die Firma heute?
Wir haben die Firma verkauft. Die Firma ist verkauft worden an Helpling.
Ah, okay. Also ein Wettbewerber sozusagen.
Genau, und ich bin jetzt auch Anteilseigner an Helpling.
Und wie geht es Helpling heute?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, denen geht es ganz gut. Tatsächlich, die sind in mehreren Märkten, ich denke mal so über 10 auch mittlerweile, werden ganz gut gemanagt und sind so auch auf Wachstumskurs. Aber
also Größenordnung?
Größenordnung, also deutlich größer als Booker Tiger. Also Faktor 10.
Ist es schon so 100 Millionen Umsatz?
Vielleicht nicht ganz. Also so, ich denke mal so eher so um die 50, 60, aber genau kann ich es jetzt auch nicht sagen.
Okay, okay. Aber gut, du hältst noch Shares. Das ist eigentlich rein theoretisch. Hoffst du, dass da eines Tages noch was kommt?
Hoffe ich doch, ja. Wie so jeder Investor bei Startup-Beteiligung.
Sag nochmal, als du bei Booker Tiger raus bist, hast du wirklich mal 2 Jahre lang kompletten Break gebraucht nach 10 Jahren Vollgas. War dann erstmal so die Zeit, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mal 2 Jahre chillen, so ungefähr.
Ja, also der Plan war eigentlich ein Jahr, ja, genau, dann bin ich, habe ich meine Sachen gepackt, habe mir ein kleines Häuschen auf Mallorca gemietet und bin da alleine hin und habe da gewohnt, genau.
Für dich alleine?
Für mich alleine, genau.
Und Fahrrad gefahren?
Und bin Fahrrad gefahren, hab mir in vollkommener Übermotivation so ein total abgefahrenes Rennrad gemietet, was viel zu krass war für mich, habe das dann auch getauscht und habe dann versucht, irgendwie jeden Tag ein bisschen mehr Kilometer zu fahren. Ja.
Und das ein halbes Jahr lang wirklich so Loner-mäßig schon?
Genau, also ich bin auch so ein bisschen Loner tatsächlich und genau, ich bin dann, genau, ich habe das dann gemacht und ab und zu haben mich dann Freunde besucht oder meine Freundin damals oder genau, aber ich war da schon alleine und
viel gepennt und abends Buch gelesen oder?
Ja, genau so, also klar. Und auch mal einfach Leute getroffen oder so. Aber ich war halt schon alleine auf der Insel.
Und das war das Ziel?
Das war das Ziel. Also ich ist immer noch so, dass ich so versuche, einmal im Monat ein Wochenende allein zu verbringen.
Und dann machst du?
Dann mache ich gar nichts. Also dann fahre ich irgendwo hin in eine Stadt oder so und lese ein Buch und sitze im Café und lese Zeitung oder sowas. Also so ganz, ganz stumpfe Sachen eigentlich. Aber ich muss ein bisschen rechargen alleine.
Und du hast gerade Gartenarbeit ist auch ein Thema?
Gartenarbeit, vor fünf, sechs Jahren habe ich mir mal ein Haus gekauft und da so ein bisschen umgebaut und habe da so irgendwie Garten und habe dann angefangen, Gartenarbeit zu machen. Also ich habe tatsächlich in meiner Pause, war nicht fancy auf Bali surfen oder so, falls man das denkt. Ich war auch tatsächlich nicht auf der Rennstrecke oder so, sondern habe einfach nur gechillt.
Und dann muss man sich jetzt vorstellen, dann chillen heißt, du bist dann auch viel im Netz und googelst und recherchierst Sachen und guckst die Sachen an oder
so. No way, gar nicht. Ich mach das auch so nicht. Also ich habe dann irgendwann, wurde ich ein bisschen unruhiger. Und hab angefangen so zu überlegen, was mache ich als nächstes. Aber ich habe das nicht an einem Reißbrett irgendwie, okay, jetzt lese ich mir den ganzen Tag TechCrunch durch oder was auch immer mäßig und baue mir Google-Tabellen dazu, sondern oder Excel-Tabellen.
Und ein Rosenbeet angelegt.
Sondern ich habe einfach, ich brauche so einfach, ich, bei mir kommt das eher so dann im Flow, wenn ich irgendwie so irgendwie Sachen mache und dann kommt das.
Und dann hast du das zweite Jahr so langsam wieder reingestartet?
Genau, dann bin ich langsam wieder reingestartet. Dann habe ich mich für jemanden entschieden, mit dem ich das gerne bauen möchte. Das ist der ehemalige Produktchef von Delivery Hero, Daniel Starkopf, den ich für einen sehr fähigen Mann halte. Und dann haben wir eine Sache tatsächlich angefangen zu bauen, haben dafür dann auch sehr schnell Geld eingesammelt und das Geld dann zurückgegeben, weil wir einen Fehler in der Idee entdeckt haben und haben uns dann im nächsten Thema gewidmet.
Ach was, okay, ist das jetzt sogar eine Idee?
Ja, wir haben sogar gefundraised, also richtig ordentlich. Ich glaube, es waren auch knapp 2 Millionen Euro. Und dann musste ich die Investoren 2 Wochen später anrufen, meint so, nee, ihr kriegt euer Geld zurück, beziehungsweise wenn ihr noch nicht überwiesen habt, behaltet es einfach, weil da gibt's einen Fehler und den haben wir übersehen und sorry.
Und was war das für ein Fehler?
Wir hatten ein Schnittstellenproblem. Also die Idee war, Speisekarten zu digitalisieren in allen Restaurants und uns ist dann, und dafür braucht man Real-Time-Data, so Push als auch Pull. Sorry, dass jetzt so technisch klingt. Und dafür muss man aber sich mit Schnittstellen-CEOs auseinandersetzen. Und Schnittstellen-CEOs, also Kassensystem-CEOs, nicht Schnittstellen-CEOs, Kassensystem-CEOs sind sich ihrer Macht bewusst und das war uns dann zu gefährlich fürs Modell.
Okay.
Ja.
Okay, das heißt, und dann jetzt wird's spektakulär. Hast du ein bisschen Pause gemacht und dann hast du Companies gegründet, die man auf den ersten Blick gar nicht so richtig versteht.
Ist das so?
Ja, also zumindest, ja, erzähl mal weiter.
Genau, ich hab eine Pause gemacht und habe dann tatsächlich 2 Sachen gemacht, wenn man so will, beziehungsweise mittlerweile 3. Ich habe, darum geht's dir wahrscheinlich gerade. Ich habe eine Firma gegründet, die heißt Fahrengold. Ja,
das Fahrenholz, Fahrengold.
Genau. Ich bin nicht mit dem Namen. Ich habe mir nicht den Namen ausgedacht, muss ich dazu sagen. Das hat sich tatsächlich eine Freundin von mir ausgedacht, die eine Agentur leitet für auch so Branding-Themen. Und es gab einen strukturierten Prozess und das blieb dabei übrig.
Okay. Okay.
Und genau. Und Fahrengold verkauft Garagen. Jetzt aber nicht die 0815 Carport-Garage, sondern durchaus hochwertigere Garagen für besondere Automobile. Ja, ob das jetzt ein Sportwagen ist, ein Oldtimer. Und ein bisschen weiter gesponnen geht es jetzt vor allem bei Fahrengold um Storage Systems. Das bedeutet, wir gucken uns nicht nur jetzt das Einfamilienhaus an und den Solitär daneben als Garage, sondern wir gucken uns auch Autohändler an, Präsentation auf Messen, Tiefgaragenstellplätze, wie kann man da die Sicherheit, die Ästhetik, die Präsentation erhöhen und haben da jetzt eigentlich mehrere Produkte schon im Petto. Fahrengold war aber tatsächlich von mir nicht angedacht als okay, that's my next big thing. Und es war auch kein klassischer VC-Case. Das sehe ich heutzutage ein bisschen anders. Also wir werden wahrscheinlich eine Finanzierungsrunde dafür machen. Aber am Anfang war das tatsächlich einfach, ja, eine fast schon eine Spinnerei, würde ich es bezeichnen. Ja, also ich habe einfach festgestellt, dass es keine schönen Garagen auf dem Markt gibt. Fakt, ja, weltweit nicht. Und ich habe mich dann mit einem befreundeten Architekten hingesetzt und habe gesagt, hey, wollen wir nicht mal eine schöne Garage bauen? So, es gibt schöne Weinkühlschränke, es gibt schöne Zigarrenbehältnisse, ja. Warum gibt es keine schöne Garage, wo doch die Industrie und die Autos so schön geworden sind mittlerweile und Design eigentlich so ein markante Ausprägung davon ist. Und dann haben wir das Ding gebaut in der Halle, ja, und haben uns da vorgestellt und fanden das sehr schön, so. Also es war einfach ein schönes Objekt.
Also ich habe es jetzt gesehen, weil es doch bei dir bei Instagram und so kann man es ein bisschen sehen.
Ja.
Wer dir bei Instagram dann folgen möchte, sieht dann so Bilder, wie du da in der Garage stehst und so. Das ist jetzt auch fotografiert in Zeitschriften und so.
Ja,
also,
es
ist schon ein absolutes Luxusprodukt.
Ja.
Aber beschreib mal so ein bisschen, da hängen dann so Reifen nicht an der Wand, sondern die sind da so dekorativ an die Wand.
Ja, die gibt's tatsächlich nicht mehr. Also die wird's nicht geben im Serienprodukt. Aber genau, also es ist im Prinzip, man muss sich das vorstellen, es ist ein Rechteck, es ist ein Schuhkarton, ja, um jetzt mal sozusagen das bildhaft zu machen. Der Schuhkarton hat natürlich ein Tor vorne, das geht auf. Und man fährt rein und das Ganze besteht, also das Grundmaterial ist Aluminium. Garage ist aus Aluminiumprofilen gefertigt und hat je nach Ausstattung natürlich unterschiedliche Farben außen innen. Und es hat vor allem auch ein sehr ausgeklügeltes Lichtsystem. Also man hat unten auf der Bodenplatte so ein LED-Oval, sag ich mal, wo das Auto dann eingefasst ist. Man hat oben LEDs, man hat große Fensterflächen ums Eck wahlweise, beziehungsweise an der Seite nur oder vorne, die eingefärbt sind. Das heißt, die Garage sieht nicht so aus, wie man sich eine Garage vorstellt, sondern hat eher was so von den Kanten, von den Profilen eher was mit einem MacBook Pro zu tun. So von der Anmutung, sehr, sehr exakt gearbeitet und ich glaube, sehr, sehr schön.
Was kostet eine Garage?
Wir sind jetzt bei netto 45.000.
Mhm. Also wenn man so, das ist immer noch günstiger als das Auto, was am meisten da drin steht.
Ja, und wir werden, also das ist jetzt das FG1, so nennen wir das. Das ist in einer sehr guten Ausstattung für 45.000 erhältlich, also 45.000 Euro. Wir werden ein zweites Produkt auf den Markt bringen, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Das ist das FG2, das wird so bei 25.000 liegen. Es ist etwas einfacher vom Design und natürlich auch von den Komponenten. Also es wird jetzt keinen eigenen Server mehr haben und so weiter. Sieht aber trotzdem noch sehr, sehr ansehnlich aus und wird dann eher in diesen Massenmarkt auch gehen. Und es wird noch ein weiteres Produkt geben, was ich leider noch nicht announcen kann, was aber vor allem für existierende Garagen gebaut ist, beziehungsweise Tiefgaragenplätze oder auch Messen / Autohäuser, um da bessere Präsentation und Sicherheit zu gewährleisten.
Wie viele Menschen arbeiten in dieser Firma aktuell?
Es sind 2 Festangestellte und 8 freie Helfer, Freelancer, die je nachdem, welche Konstruktion wir da gerade brauchen, mithelfen. Also gerade sind die Jungs unten an der RWTH Aachen. Da bauen wir gerade das neue Produkt auf, den ersten Prototypen. Und ja,
okay,
ist ein richtiges Ingenieursthema eigentlich. Ja.
Aber der Markt ist größer als gedacht.
Der Markt ist riesig. Also allein in Deutschland werden 60.000 Fertiggaragen jedes Jahr verkauft. Ja, das kann man jetzt mal 100 rechnen, wenn man es global sehen will. Das ist ein Riesenmarkt. Und es gibt tatsächlich keinen direkten Wettbewerb zu uns. Und wir kriegen, da kann ich jetzt ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, wir kriegen jetzt mittlerweile, ich würde sagen, im Monat 100 bis 200 Anfragen.
Wow.
Ja. Und deswegen muss ich das Ding jetzt größer denken. Also ich habe es tatsächlich als Hobby gedacht. Und die Resonanz war so positiv, dass wir ohne Marketingausgabe, das Einzige, was wir ausgeben, ist so ein bisschen Instagram-Stories manchmal. Das waren jetzt insgesamt seit Beginn der Story 1.000 Euro, vielleicht 1.500. Okay. Ja. Sonst haben wir keine Marketingausgaben und kriegen schon so viele Anfragen. Insofern, glaube ich, ist da mehr Musik drin, als ich dachte und vielleicht auch ein, zwei andere Leute von außen.
Ja.
Es freut mich sehr auf jeden Fall.
Aber es überrascht jetzt auch nicht zu hören, dass du selber auch eine Affinität zu Autos hast.
Ja, ich fahre gern ein bisschen Rennauto und Trackdays und sehe das eher so ein bisschen, ja, ist halt ein Hobby von mir, ja.
Und deswegen bist du an der ganzen Community ganz gut verwurzelt und so?
Ich bin tatsächlich dieses Jahr oder letztes Jahr insgesamt 2-mal auf dem Trackday gewesen, weil ich einfach zu viel zu tun habe gerade. Aber ich kenne natürlich ein paar Leute, klar. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da voll auf allen möglichen Events bin und irgendwie da
okay.
jedem die Hand schüttel.
Und was, aber das ist nicht deine einzige Baustelle gerade. Also das ist jetzt schon die spektakulärste Baustelle, genau. Also als ich zum ersten Mal las, dachte ich, okay, krass.
Ja.
Hab das nicht so nicht gesehen, was du jetzt auch gerade erklärst. Das ist ja, klingt ja sehr naheliegend eigentlich, dass das Leute haben wollen. Ja. Aber erzähl mal weiter, was gibt's noch?
Also das ist sozusagen eigentlich gar nicht mein Hauptprojekt. Das ist, ich bin da der Geldgeber und der Ideengeber, wenn man so will. Und in meiner Freizeit noch letztes Jahr konnte ich da viel machen. Ich bin aber hauptberuflich tatsächlich an einem Startup dran. Aktio.com, das wir letztes Jahr gegründet haben. Letztes Jahr circa 2 Millionen Euro in der Family and Friends Runde dafür eingesammelt haben im Oktober und mit sehr, sehr guten, namhaften Investoren und da so 8 Wochen vor Release sind jetzt der App. Das Thema ist jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise etwas obvious, ja, war es zu dem Zeitpunkt, als ich gelauncht habe, noch nicht ganz so obvious. Wir bauen im Prinzip eine Coaching-Software. Das heißt, Mobile-First-Coaching-Software, wir bauen ein Toolkit, das es dir ermöglicht, als Coach Thema jetzt mal vollkommen egal, ja, also das Coaching-Thema. Es ermöglicht als Coach eine Gruppe von Leuten anzurufen, idealerweise 1 zu 10.000 irgendwann mal in der Skalierung und mit dieser Gruppe zu interagieren. Ja, wir kennen jetzt natürlich alle Zoom noch und nöcher, ja, von unseren Homeoffice-Tiraden. Ja. Allerdings ist Zoom halt nur bedingt fähig, wirklich Interaktion zu schaffen. Und vor allem für diesen Use Case ist es nur bedingt fähig, überhaupt eine Leistung zu erbringen. Des Weiteren ist es so, dass man, wenn man sich den Coaching-Markt anguckt, es extrem viele Coaches gibt, die aber kaum Möglichkeit haben, ihren Content zu monetarisieren. Ja, also es gibt passive Formen wie YouTube. Da kann man sagen, okay, die Großen verdienen da was, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, Pamela Reif hat es ganz gut gemacht jetzt sozusagen und ihre eigenen Kurse da gestartet und macht das ganz gut in einer Paywall mittlerweile. Aber so richtig gute Coaching-Software, die du auf deinem Mobile benutzen kannst, gibt's nicht. Und das war eigentlich die Idee für Aktio. So, das ist jetzt sehr technisch erklärt. Ja. Wir haben natürlich eine eigene Brand oder einen eigenen Use Case dafür entworfen, der heißt Aktio. Da ist es so, dass wir im Prinzip in drei Bereichen anfangen, Themen zu bearbeiten mit eigenen Coaches. Also wir haben Coaches für Meditation, für die ganzen Standardsachen, Breathing und so weiter. Wir haben Coaches für Yoga, Stretch, nicht nur so Ethno-Themen, sondern auch durchaus für den, sag ich mal, Büromanager, ja, der jetzt irgendwie gerade auf Arbeit ist und sich mal irgendwie ein bisschen vielleicht anders hinsetzen sollte, ein bisschen Rückenschule und so weiter. Und wir haben Themen für Fitness, wir werden aber auch weitere Themen aufbauen, ernstere Themen, ja, also durchaus auch in die Bereiche gehen, irgendwie, Produktivität, Motivation, eventuell auch durchaus ernste Themen, Sucht, ja. Das heißt, wir wollen eigentlich als Aktio dein Support-System werden mit unseren Trainern live und Gruppen aktivieren in irgendeiner Sache.
Und sowohl, also ihr deckt beide Layer ab, also sowohl die inhaltliche Layer als auch die technische Layer.
Genau, also wir bilden die Layer in unserer eigenen Brand selbst ab, also Content Layer, ja, das heißt, wir definieren auch, was die Inhalte sind, beziehungsweise dann die Coaches natürlich auch, die wir auf unserer Plattform haben. Es ist ein Plattformgeschäft, die sind nicht bei uns angestellt. Und gleichzeitig werden wir eine zweite, sozusagen, Stufe der App launchen. Ich denke mal so im September, Oktober, Aktio Studio. Das ist dann unsere Software, die zugänglich ist für auch eine Pamela Reif zum Beispiel oder wen auch immer, die Lust haben, ihre Coaching-Aktivität zu monetarisieren und möglichst gut mit einer sozusagen Gruppe digital zu kommunizieren.
Und wie bist du ursprünglich, also ich meine, du hast ja gerade, die Idee kam vor Corona, ja. Jetzt ist sie obvious, aber wie war das damals?
War eigentlich ganz einfach. Ich habe hab selber viel Coaching gemacht, also vor allem im Fitnessbereich, habe mir relativ viele Apps angeguckt und mein Hauptproblem mit all diesen Apps, also ich spreche jetzt auch über Headspace und so weiter, war, dass diese Apps mich nicht aktiviert haben. Also ich brauche ein extrem hohes Level an Eigendisziplin, um dann tatsächlich mit Headspace dreimal die Woche zu meditieren.
Also genau, das ist eine Meditations-App.
Ist eine Meditations-App, genau. Also jetzt einfach nur als Beispiel genommen. Ich habe jetzt nichts gegen Headspace, ist eine super App, ja. Aber sozusagen, diese Apps, die können maximal dir sozusagen eine Push-Notification schicken. Hier, du solltest mal wieder, ja. Aber der Trigger, etwas anzufangen, der ist nicht wirklich da. Du kannst immer wieder wegwischen. Und ich habe mir überlegt, okay, was ist denn eigentlich der Trigger? Weil contentmäßig gibt es genug, ja, auf allen möglichen Plattformen. Das ist also nicht sozusagen der Winner. Der Winner ist doch, dass du Leute regelmäßig dazu bringst, etwas zu tun. Nur dann können sie besser werden. Und wir haben uns dann gedacht, lass uns doch die Leute mal anrufen. Vielleicht funktioniert das ja. Und dann haben wir uns einfach random die Leute im Supermarkt geschnappt und die in eine Gruppe gepackt und die dann angerufen mit dem Coach. Und dann kamen sehr gute Ergebnisse raus. Ja, weil ein Anruf
viel härter
ist und es eine sehr bewusstere Entscheidung ist, den abzulehnen und sagen, okay, nee, heute will ich nicht. Und das war sozusagen der Kniff eigentlich, der psychologische Kniff, den wir anwenden, der sehr, sehr gut funktioniert. Und darauf basierend haben wir dann sozusagen das weitergesponnen und überlegt, okay, wie können wir das so gestalten, dass es für viele sinnvoll ist.
Mhm. Und da ist auch schon ein Investor eingestiegen und gibt euch Geld, oder?
Genau, also wir haben als Lead-Investor Cavalry Ventures, wir haben Udo Schlimmer drin von Factory, wir haben Atomico Angel Fund drin, wir haben den ehemaligen Chef von Google DeepMind drin.
Also schon eine relativ potente Gruppe.
Ja, gute Investoren.
Tolle Investoren. Ist das eine Seed-Runde wahrscheinlich? Oder?
Das war so eine Family-and-Friends-Runde. Jetzt wird es eine Seed/Series A-Runde geben, je nachdem, wie man es labeln will. Ja, demnächst, ja.
Aber dazu braucht ihr dann schon mehr Geld. Also das ist auch wieder ein Projekt, das Kannst du nicht so aus dem eigenen Cashflow stimmen, sondern nimmst du schon...
Ja, wir sind, also A, sind wir noch nicht live. Es war ein relativ technisch relativ kompliziertes Unterfangen, ja, weil wir nicht nur irgendwie einfach einen Filter auf Zoom gesetzt haben oder so, sondern durchaus da unsere eigene UI einfach gebaut haben. Die ist auch sehr innovativ. Wir werden es vielleicht sogar schützen lassen, was wir da entwickelt haben. Oder UX eigentlich eher. Und genau, und dann werden wir sicherlich bis Ende des Jahres eine Runde raisen, einfach um das zu internationalisieren.
Okay.
Ja.
Okay.
Und das ist mein Hauptberuf. Das mache ich als CEO, wenn man so will. Im Startup-Jargon ist das immer ein bisschen peinlich, aber ja, ja. Als Geschäftsführer. Ja.
Und wie viele Leute hast du da jetzt schon?
Also wir sind jetzt in Berlin 7 FTEs, also 7 Vollzeitangestellte, und wir haben nochmal 7 Entwickler.
Okay.
Top.
Und machst du noch so Investorentätigkeiten rechts und links?
Ja, mache ich teilweise noch, ja. Also ich habe relativ viel letztes Jahr gemacht, ein paar Sachen noch dieses Jahr. Und ich habe noch eine dritte Firma sozusagen angestoßen mit recht viel eigenem Geld, die jetzt auch dann demnächst live geht. Sozusagen, das wäre sozusagen mein drittes Projekt gewesen, wo ich relativ nah dran bin.
Erzähl mal.
Die heißt tiptap.com. Und da geht's um, witzigerweise hat das auch wieder sehr viel jetzt mit Corona zu tun, obwohl ich es auch schon letztes Jahr gegründet hatte. Geht um digitales Trinkgeld und die Idee, für die Leute, die nicht so offensichtlich im Zahlungsprozess integriert sind, aber durchaus in der Service-Dienstleistung, denen auch mal Danke zu sagen. Also die Company heißt auch Say Thank You GmbH. Und die Idee ist zu sagen, okay, sei es eine Reinigungskraft, sei es der Koch im Restaurant, sei es sonst wer, hat ja auch ein Trinkgeld verdient. Wie könnte man da einen Micropayment, einen Peer-to-Peer-Payment-Prozess bauen, so dass man auch da sozusagen alle profitieren von können.
Das heißt, aber am Ende zahlt der Gast im Restaurant und der kann dann mehr Leuten quasi was geben als nur dem.
Genau, wir machen das sehr haptisch. Also wir machen das sehr, sehr visuell ansprechend, dass du weißt, okay, da sind mehr Leute involviert in dem Prozess als jetzt, wir nehmen mal das Restaurant, weil es glaube ich am eingängigsten jetzt ist, als bloß die Bedienung, die jetzt da war. Du weißt ja auch nicht, was mit dem Geld passiert. Oft steckt sich der Chef ein, ja. Und gleichzeitig hast du natürlich damit die Möglichkeit, dass fair vielleicht zu distributen, ja, Nummer eins. Nummer zwei, siehst du die Personen, die da arbeiten. Du kannst also neben dem Geld auch einfach mal ein Dankeschön hinterlassen, was, glaube ich, vielen Leuten durchaus was bedeutet, ja. Und gleichzeitig baust du damit natürlich ein tolles Realtime-Bewertungssystem für den Supplier, jetzt das Restaurant in dem Fall, wo quasi Realtime einfach gesehen wird, okay, dem Gast hat das Steak gefallen, dem Gast hat die Bedienung gefallen, dem und so weiter und so fort. Also du kannst halt viel granularer den sag ich mal, Feedback-Prozess gestalten. Ja.
Und das hast du dir auch irgendwo gesehen oder selber ausgedacht?
Das habe ich mir einfach selber ausgedacht, letztes Jahr irgendwann mal. Und dann habe ich mir sehr schlaue Leute geholt, da das erste Geld reingelegt und die haben auch gerade eine Runde abgeschlossen und sind ganz gut am Marschieren.
Jetzt hört sich das so an, für die Hörer, die jetzt nicht so eng an der ganzen Gründerszene dran sind oder schon auch so größere Erfolge da in der Gründerszene gehabt haben. Du kriegst jetzt wahrscheinlich für jedes Startup, was du machst, kriegst du irgendwie Geld, hört sich so an. Und du hast eine Idee. Fängst mal an und dann findet sich schon jemand, der da neben dir noch weiter investiert. Das ist ja nicht normal.
Na, so einfach ist es auch nicht. Also es ist schon so, dass man, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Ja, also wir laufen da nicht rum mit irgendwelchen bunten Pitch-Decks und jeder gibt jedem Geld, so läuft das nicht. Ja, also es ist schon so, dass an der Tip-Tap-Idee, an der sozusagen technischen Umsetzung, die ganze Fragestellung, da haben wir wahrscheinlich 6 Monate dran gekniffelt, ja, bis wir sozusagen wirklich den Sweet Spot hatten, wie wir es bauen wollen. Und gleichzeitig gebe ich auch selber Geld rein. Das heißt, ich unterstütze die Runde natürlich und kann natürlich dann noch durch mein Netzwerk vielleicht ein bisschen punkten, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da einfach uns gegenseitig mit Geld bewerfen.
Ist denn für dich irgendwie, sagen wir mal, machbar? Also es hört sich an 3 Firmen oder so, ja, also die du so machst, ist das schon fast zu viel?
Ja, das klingt jetzt so, aber tatsächlich ist es so, dass das alles autarke Firmen sind, ja. Also Aktio ist mein Hauptthema, das mache ich day in, day out, ja. Und bei den anderen Firmen bin ich tatsächlich Investor und Ideengeber. Also ich bin bei TipTap noch weniger irgendwie vorhanden, wenn man so will, als Person, als jetzt bei Farngold. Das ist jetzt einfach nur eine Sache, die ich sozusagen angestoßen habe, die ich sehr gut finde, als Thema einfach, weil sie sehr viel zurückgibt. Ja. Ich habe ein eigenes Team, eigenes Management, eigene Investoren, eigenes Setup, eigenes Büro, eigenes, also das ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag irgendwie E-Mails beantworte oder so ein Blödsinn.
Und sagen wir, bei Aktio siehst du aber die größte Upside irgendwie?
Bei Aktio sehe ich eine sehr große Upside und ich finde es vor allem technisch sehr spannend. Ja, also die Herausforderung, es hinzubekommen, dass dich irgendwann mal ein Tony Robbins anruft, ja.
Und deine Software haben möchte.
Bitte?
Und deine Software nutzen möchte.
Genau, und nee, dass dich bei uns sozusagen Tony Robbins irgendwie unsere Plattform nutzt, ja, genau. Und dich dann anruft, ja, und du parallel vielleicht mit 10.000 weiteren Jüngern, so nenne ich die jetzt mal, ich glaube, die muss man bei ihm so nennen, im Call bist und der dir irgendwie Live-Advice oder was auch immer gibt. Das ist einfach eine coole Herausforderung. So, das
bist du denn auch von Tony Robbins geflasht irgendwann mal gewesen?
Hast nee, überhaupt nicht. Das ist jetzt eher einfach nur ein guter Name, um sagen, das plastisch zu machen.
Aber es gibt ja viele, ich bin ganz überrascht, auch sagen wir mal, Leute aus meinem Umfeld, wo ich das gar nicht gedacht hätte, die wirklich Tony Robbins, also die, wie gesagt, beim Motivationscoach oder Life-Coach-Legende aus USA, gibt es ein Netflix-Doku drüber, habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast auch von irgendwie erzählt in Gesprächen. Ja. Wahnsinns erfolgreicher Typ. Hm. Aber ich hätte mich jetzt nicht gesehen im Publikum von Tony Robbins und dich jetzt eigentlich auch nicht. Aber da habe ich zumindest recht, also bist du auch nicht.
Nee, bin ich nicht. Aber es ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie stark sowas dann tatsächlich skalieren kann. Ne? Also du ich glaube, wir alle brauchen, oder es wäre gut, wenn wir alle ein gutes Support-System hätten. Ja? Also sei es nur im Bereich, was weiß ich, Career-Coaching oder im Bereich, was auch immer, ja, psychologischem Coaching. Und wenn du natürlich es hinkriegst über eine Software, die wirklich besten Leute da an dich zu binden und das für die Sinn macht und für den Kunden Sinn macht, dann hast du natürlich sozusagen das Beste erreicht. Ja.
Und bist du sicher, dass irgendwie, was du gerade beschrieben hast mit dem Call, das können wir jetzt ja bösartig sagen, ist eher so ein Feature, dass auch andere auch auf ihre App drauflegen können?
Good luck.
Ja?
Ist schwer. Also es ist, wir haben, ich glaube, 40 Konferenzsysteme getestet. Keins bietet Outbound-Calls in dem Sinne an, ja, und vor allem keine Merge-Calls, das heißt, du kannst nicht, also es ist entweder ein In-App-Call oder halt ein normaler Anruf, aber dass die auch zusammengeführt werden und die Interaktion da ordentlich stattfinden kann, da musst du halt eine eigene UX für bauen, du musst halt eine eigene Infrastruktur bauen. Das kann man sicherlich alles kopieren, wie du natürlich auch Delivery Hero kopieren könntest, aber es wird halt Zeit und Geld kosten. Also es ist jetzt kein Feature in dem Sinne, wo du sagst, das bauen wir jetzt in 3 Wochen nach, dann das wird nicht funktionieren.
Auf jeden Fall gibt es dafür jetzt einen sehr großen Exit-Markt.
Das gibt jetzt auf jeden Fall einen großen Markt, ja. Es ist jetzt durch Corona, wir haben uns auch, ich hoffe, ich darf das Wort jetzt nennen, auch wirklich ein bisschen Arsch gebissen, weil wir einfach nicht so weit waren, das im April oder so zur Verfügung zu stellen. Ja, weil wir einfach noch nicht so weit waren. Also weil es einfach kompliziert ist.
Und wann gibt's denn einen Markt?
Also ich denke mal, wir sind so, man sollte uns runterladen ab Mitte, Ende August.
Und welches ist euer erstes Vertical, also thematisch?
Was ist also wir fangen mit klassischen Sachen an, also sozusagen Fitness, Yoga, Stretch und Meditation. Ja, also das sind sozusagen die Oberkategorien, die heißen bei uns ein bisschen anders. Die heißen bei uns Feel, Move and Grow, ja. Und darunter gibt es sozusagen für jeden sozusagen Bereich unterschiedliche Kurse oder Classes, wie wir die nennen. Und wir bieten den ganzen Tag über Sessions an. Also fast 24/7.
Aber verschiedenste, also für.
Verschiedenste, ja.
Und auch jeder macht sein eigenes Pricing und kann.
Nee, genau. Also das Pricing ist schon ein bisschen aligned. Also du kannst hier quasi, wir fangen jetzt, wollten das eigentlich sehr kundenfreundlich gestalten und eben keine Subscription anbieten, sondern du kannst hier Packs kaufen, Session Packs. Und je nachdem, wie viel du kaufst, buchst du dir das dann ein und wirst dann halt angerufen, ja, zu den Zeiten, die du dir ausgesucht hast.
Aber ja. Das heißt, die Abwicklung läuft dann über euch?
Ja.
Okay, das heißt, ihr würdet jetzt nicht der Yoga-Trainer vom Dorf, kann dann da selber seinen Kurs drauf abwickeln?
Nee, das kommt dann später. Das ist sozusagen Aktio Studio. Das werden wir, denke ich mal, im Oktober launchen. Und da werden wir dann Drittanbietern Zugang zu der Software bieten und die können dann im eigenen Labeling, eigener Brand unsere Tech nutzen und unser Invoicing nutzen und so weiter, unsere, sag ich mal, Features, um dann mit ihren Kunden, aber auch mit unseren Kunden zu interagieren.
Und jetzt hast du es erlebt bei Deliver Hero, wie groß Firmen werden können. Was schätzt du da? Also was siehst du da?
Ach, das ist... Ich wäre anmaßend, da jetzt irgendeine Zahl zu sagen. Ich baue Firmen, weil ich das A vom Produkt sehr innovativ und spannend finde. Und der Markt natürlich für Wellness, Trend, Fitness ist riesig. Wir sprechen da über mehrere hundert Milliarden Dollar, die da jedes Jahr umgesetzt werden. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es mehr digitale Themen in diesem Bereich geben wird, sei es Education, sei es natürlich auch Coaching. Und ich denke schon, dass das, wenn man sich jetzt so Beispiel-Apps anschaut, Calm ist 3 Milliarden wert.
Calm ist auch eine
Calm ist eine Meditationssoftware im Prinzip auch, also pre-recorded voice sozusagen. Auch nicht live. Und Headspace ist 1 Milliarde wert, glaube ich, mittlerweile auch. Also gibt Unicorns in dem Bereich. Mhm. Durchaus möglich, dass wir da auf jeden Fall etwas Solides bauen können.
Aber muss da wieder einige Runden machen, ne?
Ja, gut, aber irgendwas muss ich ja machen.
Ist es schon, ich meine, du müsstest nichts mehr machen.
Also A, müsste ich schon noch was machen und B macht mir das extrem Spaß, was ich mache. Also.
Was, aber deine sozusagen Kollegen aus der frühen Phase, mit denen du mit dem Claude Ritter hast du viel zusammen gemacht, der ist, da seid ihr noch gemeinsam unterwegs, gar nicht mehr so.
Wir sind insofern zusammen unterwegs, als dass er jetzt mal bei mir indirekt Investor ist. Der ist ja mittlerweile Partner bei Cavalry Ventures. Hat jetzt, glaube ich, seinen zweiten Fonds geraced, 80 Millionen Fonds, Seed-Fonds. Aber wir haben jetzt also dadurch beruflich zu tun miteinander.
Aber dir ist so, hat sich so dein Fokus geschiftet. Du hast, glaube ich, mal im Interview relativ ehrlich gesagt, am Anfang ging es ja auch darum, Geld zu verdienen und irgendwie Unabhängigkeit zu bekommen und gewisserweise wohlhabend zu werden. Ja. Und jetzt hört es sich so an, als wenn es dir darum ginge, auch was zurückzugeben, zumindest bei der App, wo du versuchst, die Trinkgelder aufzusplitten.
Ja.
Auch jetzt beschreib mal, hast du so einen Wandel stattgefunden?
Ich denke, ja, also beides. Ich denke, ich habe zum einen natürlich, ich glaube, langfristig kann Geld nicht dein Motivator sein. Das klingt jetzt abgedroschen, aber es ist einfach so, ja. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich die nächsten, weiß nicht, 10, 20, 30, was auch immer, Jahre an Themen arbeite, die mir einfach Spaß machen. Ja, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da bin ich intellektuell gefordert. Das ist eine Challenge für mich. Plus, das hat irgendwie irgendeinen positiven Einfluss auf zumindest einen Teil der Leute. Jetzt kann man sagen, Luxusgaragen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, Farngold jetzt auch gut geframed. Und das Zweite ist, ich habe das auch früher immer so ein bisschen provokant gesagt, weil mich das einfach genervt hat, dass viel geheuchelt wurde einfach in der Startup-Szene. Natürlich machen das viele, um irgendwie einen Exit zu haben. Also dann soll man es doch sagen, ist doch kein Problem. Ja. Das ist jetzt natürlich aber nicht mehr mein Primärziel, einfach weil ich das schon hatte und das ist alles schön und gut. Zu viel Geld ist auch nicht gut. Insofern, man soll da hungrig bleiben und ja, glaube ich, das bin ich.
Okay. Und sag mal, wenn du jetzt überlegst, bei Aktie oder sowas, machst du das jetzt die nächsten 10 Jahre oder ist es auch so, bist du der Typ, der sagt, okay, ich mache jetzt 2-3 Jahre, bis irgendwas läuft, dann gehe ich wieder raus?
Ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der jetzt irgendwie da irgendwie eine große Story aufbauscht und dann nach einem Jahr sich wieder verzieht. Ja? Das habe ich noch nie gemacht und Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, denke ich, wissen das von mir auch so. Fabian Siegel hat etwas Cooles gesagt, der meinte so, du musst dich halt als CEO schon eigentlich du musst die Firma so aufbauen, dass du eigentlich nicht mehr notwendig bist. Ja? Und ich bin sicherlich daran interessiert, dass Firmen sehr, sehr stark und autark funktionieren können, ohne dass irgendwie ich da jeden Tag irgendwie rein muss und Ansagen machen muss. Ich denke gerade, dass Aktio durchaus eine langfristige Sache sein kann. Ich habe jetzt meine beiden anderen Firmen jeweils immer 4 bis 5 Jahre begleitet. Ob das jetzt 7, 8, 9, 10 Jahre oder 3 Jahre sein werden, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich denke eher langfristig.
Aber wächst man, ich meine, du bist ja auch so ein bisschen Prototyp des Berliner Serial Entrepreneurs. So, ne? Ja. Also, wenn man jetzt guckt, oder wenn man für einen Film casten müsste.
Bin ich nicht, würde ich sagen, aber okay.
Aber es ist ein Papier, ja. Wir haben uns ja vorher nie kennengelernt, aber ich wusste, dass es dich gibt, ich hatte schon über dich gelesen und so. Da dachte ich mir, du bist ja so euer Freundeskreis oder Gründerkreis, ist also ne, Monster-Treffer gelandet, dann verschiedene weitere Firmen gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie gefragt würde, Mensch, ich brauche ja für einen Film über Berlin, über die Gründerszene, bräuchte ich mal, dann würde ich sagen, ey, guck dir mal den Nikita an, der hat das irgendwie so in den letzten Jahren alles erlebt und alle typischen Hoch- und Runter-Klischees voll getroffen.
Ja.
Kommt man da irgendwann raus oder bleibt man in dieser Serial-Entrepreneur-Phase immer drin?
Ich glaube, ich habe mit zumindest Farengold auch schon gezeigt, dass ich sehr interessenorientiert gründe. Ja, das ist das eine. Das heißt, ich würde mich nicht in die Kategorie. Ich habe schon sehr viele Klischees erfüllt, da gebe ich dir recht.
Aber ist ja auch positiv, ne?
Ja, man, ja, nee,
also. Das ist ja der Fehler. Ich meine, das, was du da hast, ist ja für viele das Traumding, ne? Ja. Und McKinsey ist schon nicht einfach und dann halt da raus und dann so eine Story.
Ja. Also, was ich sagen will, ist, ich würde mich, glaube ich, nicht in die Kategorie zählen. Ich suche jetzt nicht Modelle, die vermeintlich das beste Exit-Potenzial haben. Das ist nicht mein Prime-Driver. Und ich glaube, da unterscheide ich mich teilweise schon ein bisschen teilweise von der Szene, weil da wird teilweise gerade geguckt, okay, jetzt ist Fintech gerade attraktiv, okay, was ist jetzt das Modell in Fintech, wo kann ich noch eine Nische finden, wo, ne, so, oder was ist gerade in den USA in Fintech spannend, oder jetzt ist es PropTech, oder was auch immer, ja, also ich glaube, so gehe ich da überhaupt nicht ran, ja, sondern ich mache halt das, was mir Spaß macht, und ich kann tatsächlich behaupten, dass mir, ich glaube, ich bin da ganz gut drin, und ich mache es sozusagen sehr, sehr, sehr themenorientiert, natürlich schalte ich auch meinen rationalen Kopf dabei an und überleg mir einen Dreisatz im Kopf, irgendwie kann das was werden, ist das irgendwie ökonomisch sinnvoll?
Was ist so die wichtigste Frage, die du stellst? Es ist immer dieses typische, was man schon seit Jahrzehnten immer hört, Customer Lifetime Value höher Customer Acquisition Cost, oder was guckst du dir an?
Also wenn ich jetzt rein auf die Zahlen schaue.
Mhm. Oder wenn du auf ein Modell schaust.
Also nee, wenn ich auf ein Modell schaue, dann ist mir die Größe des Marktes eigentlich das wichtigste, der wichtigste Parameter, weil, und gar nicht so sehr der Wettbewerb. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt einen Markt gehe, wo es gefühlt 2,5 Milliarden Apps schon gibt, ja. Natürlich machen wir es komplett anders und so weiter, bla bla bla, ja, aber sozusagen, das wird das Argument sein, was ich auch von Investoren immer hören werde. Aber trotzdem weiß ich, dass wir auch mit Lieferheit gezeigt haben, dass du mit einer sehr guten Strategie, mit einem sehr guten Team und auch mit einem guten Selbstbewusstsein und natürlich auch gewissen Aggressivität durchaus mehr erreichen kannst als die anderen. Das heißt, mir ist es wichtig, dass ich viel Platz habe, um zu testen. Und das habe ich jetzt bei Aktio zum Beispiel. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist das der Denominator Nummer 1. Und bei mir aber an zweiter Stelle ist, habe ich da einfach Lust drauf. Ja? Also ich habe, als ich auf Ideen suche, wenn man so will, war, habe ich angefangen, erstmal Sachen auszuschließen und dann weitergedacht. So, ich hatte keine Lust auf Fintech, ich hatte keine Lust, irgendeine digitale Autoversicherung zu gründen, die jetzt irgendwie noch smarter mit Geotagging da irgendwie, nee, wollte ich auch nicht, ja. Und so konnte ich mich dann so langsam dranhangeln.
Um deine Geschichte vielleicht mal so ein bisschen, also auch, weil wir sagten jetzt hoch und runter,
ja.
Es gibt ja durchaus die Geschichten, so richtig weiß es ja keiner, du vielleicht schon, dass ja auch Delivery Hero in der Frühphase häufiger ganz, ganz kurz vorm Aus stand.
Ich glaube, jedes Startup steht ganz, ganz kurz vorm Aus. Aber ja, klar, also ich glaube, ich erzähle da nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass Finanzierungsrunden manchmal sich verschieben. Ja, man eine hohe Burn hat, ja, natürlich aggressiv plant, weil das auch alle sehen wollen, das funktioniert ja auch, und dann verschiebt sich auf einmal Notartermin um eine Woche und das könnte schon sozusagen zu Liquiditätsengpässen führen.
Aber bei Delivery Hero hab ich so Gerüchte gehört, dass wirklich häufig extrem eng war und dass dann Lukas Gadowski persönlich dann nochmal gesagt hat, okay, ich pack da jetzt Millionen rein aus eigenem Geld, weil sonst nicht aufgegangen wäre und so, also das ist schon richtig, richtig eng an der Wand.
Da haben existierende Investoren sicherlich auch mal nachgeschossen, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so extrem im Nachhinein. Also das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen und das ist auch vollkommen legitim. Also das zeugt ja eher davon, dass die Investoren dran glauben und dass man da mal was nachschießt oder ein Bridge Convertible macht oder wie auch immer man das dann nennt. Das ist ja mittlerweile Usus. Ja? Also vollkommen okay, also, und eigentlich cool. Ja,
ja, absolut. Aber ja. Ich meine, hat sich auch sehr gelohnt, aber ich suche so nach dieser Legende, ob sie so stimmt oder nicht, dass da wirklich alle schon dachten, fuck, ey, das Ding
geht. Nee, nicht. Die Legende gibt's aber nicht. Also, da muss ich dir leider gerade die Butter vom Brot nehmen.
Okay, das war
schon ein Rough Ride. Also, es gibt ja auch genug Stories mit Legal-Schlachten, mit Lieferando und, das war auch krass. Also, ich meine, das ist einer der wahrscheinlich das schnellst wachsendste Unternehmen gewesen in den letzten Jahren, ja. Die wachsen ja immer noch mit 100%, das muss man sich mal überlegen.
Aber durch Zukäufe auch.
Durch Zukäufe auch natürlich, aber auch organisch, ja, ist da einfach extrem viel Wachstum drin. Und natürlich ist es in solchen Situationen so, dass Sachen schiefgehen, Sachen falsch kalkuliert sind, Sachen chaotisch sind, man zu viel einstellt, zu wenig, was auch immer, ja. Also ich glaube, das ist einfach nur symptomatisch für die Situation, die Firma war. Aber es gab jetzt, da gab, also ich würde behaupten, da gibt es jetzt keine, die müsste ich kennen, Und ich weiß jetzt auch alles schon ein bisschen her, ja. Aber mir würde jetzt keine so vor Augen springen, die jetzt so besonders spektakulär ist, weil jetzt irgendwie Lukas Braveheart-mäßig übers Feld gelaufen ist mit dem Geldkoffer oder so. Er ist, glaube ich, ein, zwei Mal eingesprungen, was sehr cool ist. Ja.
Und wenn du das so erzählst, wundert es dich dann so diese ganzen WeWork-Geschichten? Bist du da so ähnlich so, denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, oder denkst du dir, ist vollkommen normal, dass bei so Sachen, die sind ja ähnlich schnell gewachsen und krass und so. Und
ja, man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also ich bin ein großer WeWork-Skeptiker schon immer gewesen, weil ich nicht ganz das Modell verstanden habe. Also es ist für mich, das kann durchaus ein gutes Business-Modell sein. Ich habe die Tech dahinter nicht. Ich habe nicht verstanden, warum es ein Tech-Unternehmen sein soll. Ja, es ist eigentlich ein großer Immobilienaufkäufer gewesen, ja, wenn man so will, der sehr aggressiv kalkuliert hat. Und ich muss auch sagen, dass wir nie oder sehr selten die Forecast, die wir geschrieben haben, Umsatzforecast, nicht erfüllt haben, sondern eher übererfüllt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu WeWork, so wie ich das jetzt in der Außenwahrnehmung gesehen habe, wo einfach vollkommen aus dem Blauen heraus Umsatzszenarien gezeichnet wurden, die vollkommen absurd sind. Ja? Und wo ich mich frage, warum Softbank da also einfach so offen reingelaufen ist. Ja? Also da kann man tatsächlich keine... Man kann in der Größe und in dem Wachstum der Bewertung oder auch Umsatzwachstum sicherlich in gewisser Weise sicherlich Parallelen ziehen, aber man kann, glaube ich, das nicht vergleichen, da wir sehr kalkuliert vorgegangen sind. Ich glaube, Delivery Hero war oder ist und war sehr, sehr gut gemanagt. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube, das hat auch was mit der natürlich Kultur in Europa und Deutschland zu tun. Wir mussten alles beweisen. Am Anfang war es nicht leicht für Delivery Hero zu raisen. Wir hatten viele Skeptiker. Das Modell war irgendwie so, ja, okay, ein bisschen Pizza, ein bisschen hier, ne? Und dann mit Kreditkarte und dann auf Mobile. Wer soll denn das machen? Also jetzt ist das alles klar heutzutage. Aber damals hat niemand dran geglaubt, dass Mobile irgendwie mal so die Number One Source wird für die Bestellung. Und das ist mittlerweile gang und gäbe, natürlich, ja. Und so. Also wir hatten viele Kritiker und wir mussten viel zu sagen, unsere Fakten, oder unsere Behauptung mit Fakten unterlegen, und damit war eigentlich alles richtig bewertet und teilweise sogar unterbewertet, würde ich sagen. Also wir haben viel geblutet für das Geld, das wir eingenommen haben, und hatten nicht so lofty Bewertungen teilweise.
Und jetzt demnächst DAX?
Vielleicht, ja. Das lese ich auch nur in der Zeitung, könnte sein.
Aber wäre wahrscheinlich ganz gut für dich als Aktionär, weil dann würden nochmal ganz viele Fonds nachkaufen müssen und so.
Also ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber ich denke schon, dass ich, also der Aktienkurs ist ja absolut bombastisch seit Börsengang, und da wird sicherlich weiter nach oben gehen.
Erstaunlicherweise, weil es ja viele der ganzen Digitalfirmen, die erstmal an der Börse dann richtig transparent werden und dann Probleme kriegen und dann ist irgendwie das Wachstum nicht halten können und so. Also es gibt ja kaum so... Jetzt gerade aus den deutschen Firmen, auch die Zalandos mussten ja erstmal, oder Rocket bis heute, jetzt ja nicht so richtig krass durchgeschaut an der Börse.
Ja, es ist, das Delivery Hero Modell ist sehr, sehr potent. Also es ist tatsächlich eine richtige Cash-Cow. Du hast wiederkehrende Kunden, du hast Prozesse, die du einmal aufsetzt und die immer funktionieren oder mit sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktionieren. Du hast keine Retouren. Du hast sehr gut forecastable Warenkörbe.
Aber es funktioniert eigentlich nur, wenn man wirklich Monopolist in dem Markt ist.
Nö, das stimmt nicht. Also es funktioniert auch als zweiter, dritter.
Ja?
Ja. Also es ist kein monopolistisches Game, glaube ich, in per se. Es kommt natürlich wieder auf den Markt an und da. Plus es gibt ja weitere, es gibt jetzt sozusagen die neuen Themen, sozusagen Last Mile Delivery beziehungsweise Quick Delivery, wo Delivery Hero, glaube ich, sehr stark sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen als mich als Außenstehender meine Meinung, könnte sein, dass sie vielleicht sogar ins Grocery Business einsteigen, weil sie natürlich Delivery komplett verstanden haben.
Guckst du dir so an, so was jetzt Picknick und Flaschenpost und so, die Kollegen waren auch alle zuletzt hier im Podcast, guckst du dir an, was die so machen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne die natürlich alle, also die Firmen, finde ich auch cool, gute Idee. Also Flaschenpost ist mega, also super Idee, Chapeau. Weiß jetzt nicht, wie viel Marge man auf so Wasser hat, aber muss ja irgendwie funktionieren. Mhm. Ich bin immer wieder beeindruckt von dem Logistik-Game, ne? Weil man darf ja eine Sache nicht vergessen, was Lieferheld nochmal deutlich abgesetzt hat, war der Fakt, dass wir keine eigene Logistik hatten. Wir waren Asset-Light. Wir hatten eine Webseite, wenn man so will, eine Tech-Engine, eine Plattform. Aber wir hatten kaum, unser Deckungsbeitrag war extrem hoch. CM1-Marge war extrem hoch. Und Logistik ändert natürlich alles. Ja? Insofern habe ich da großen Respekt vor der Leistung.
Ich meine, das hat ja auch gesehen, dass als dann die ganzen Logistik sozusagen Expansion angefangen haben, mit den wesentlich die verschiedenen, die Fahrradkuriere, die man jetzt hier so gesehen hat.
Du meinst Foodora und
genau,
Deliveroo.
Genau, Deliveroo, Foodora und sowas. Dann wird es auf einmal viel, viel schwieriger, damit profitabel zu sein.
Ja, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, inwieweit das in anderen Ländern noch gut funktioniert. Kann ich tatsächlich gerade nicht sagen. Es ist aber schon so, dass du natürlich Fahrer hast und du hast Fahrräder, um es mal ganz doof zu sagen. Und damit hast du Fixkosten. So, und diese Fixkosten musst du irgendwie decken oder Flexkosten, je nachdem, aber im Prinzip hast du nicht mehr nur das Projekt, sozusagen das Business, okay, ich nehme die Bestellung an und leite sie weiter, sondern du hast das Business, wo sind meine Fahrer, zu welchem Zeitpunkt, wo kommen gerade Bestellungen rein, du musst super viel predikten, um da irgendwie Marge zu erzielen. Und der Kunde hat natürlich einen, der Grenznutzen ist ja irgendwo limitiert, ja, also ich meine, klar ist das Essen aus dem Restaurant ein bisschen besser, aber du willst auch nicht trotzdem 15 Euro dafür für die Lieferung bezahlen. Das heißt, das ist dann ein sehr engmaschiges Geschäft und das zu managen ist einfach ein ganz anderes Skill.
Also ich fasse mal zusammen, deine App kommt irgendwie August und dann...
8 Wochen circa.
Genau.
Also je nachdem, was ausgestrahlt wird.
Genau, also wer dann irgendwie auf
Coaching... Anfang September.
Genau, so. Wer dann Coaching benötigt, kann da ja schon mal sich so auf die Technologie freuen und dann später auf die Angebote. Garagen, wann kann man da bestellen? Wann kann eine bekommen?
Ja, es wird schon bestellt. Gerne immer sofort. Wir haben bald Website-Relaunch.
Fahrengold.com?
Fahrengold.com. Ja, genau. Ist bestellbar. Sehr gerne. Wir sind fast voll für dieses Jahr schon tatsächlich in der Produktionskapazität. Aber,
wer baut die?
Na, wir. Also ja, wir haben Zulieferer und...
In Deutschland?
Ja. Also, und wir fertigen dann in Berlin.
Und dann kommt da so ein Kran und setzt dir den Garten.
Und dann wird das in mehreren Teilen zu dir in den Garten gebracht und dann aufgebaut innerhalb von mehreren Stunden. Genau.
Okay. Ist das auch, kann man seine bestehende Garage auch quasi abreißen lassen und sagen, ich will jetzt das Ding dahin haben?
Genau, das kann man machen. Da muss man sie halt abreißen. Also das werden wir jetzt nicht tun. Aber zu sagen, wir brauchen eine Bodenplatte, ein Fundament. Und und dann ist, und im Prinzip Strom und das war's. Und dann wie mein Gast.
Okay. Wann kommt die Mixmax, heißt sie?
TipTap.com. TipTap launchen wir gerade. Ich denke mal so, es wird in Erscheinung treten in den nächsten Monaten. Wird man es immer öfter sehen.
In Restaurants dann?
Nee, wahrscheinlich erstmal in Hotels.
Weil?
Weil wir da anfangen.
Weil wir da
sehr viel erstmal testen wollen.
Und das ist flexibler und
Da geht es vor allem um den Case Reinigungskräfte.
Dass man dir tippen kann. Okay. Und dann, wenn man dir jetzt Glauben schenken möchte, als Externer zumindest, dann würde man ja auch heutzutage noch in Delivery Hero trotz der 20 Milliarden oder 19 Milliarden Bewertungen ruhig noch rein investieren.
Also ich bin long, ja.
Okay, aber du hast auch schon ein bisschen was verkauft, insofern kannst du dir das Risiko erlauben. Was eine Reise. Auf jeden Fall wahrscheinlich, wärst du bei Kinsey gewesen, wärst du jetzt vielleicht Partner, wäre auch ein cooles Leben, aber nicht ganz so cool wie das.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Wenn ich es geschafft hätte zum Partner.
Ja, also krass. Also wirklich, finde ich, ist eine der Wundertüten-Geschichten aus Berlin, was man so alles machen kann, was es so für Lebensläufe gibt. Und wir beobachten es sehr gerne weiter und ich bin gespannt, also was demnächst dann, wenn ich die ersten Garagen live irgendwo sehe hier in Hamburg. Hier gibt es noch ein paar Kandidaten, ich glaube, die werden wahrscheinlich jetzt mir schreiben und sagen, ey.
Wir haben in Hamburg tatsächlich ein, zwei Kunden, wo das vielleicht bald stattfindet, ja.
Ja, ich befürchte es, ja? In Hamburg ist da oder Düsseldorf, das sind so Städte, wo das irgendwie.
Ja.
Alles klar, super. Okay, danke dir.
Philipp, danke dir, war sehr sympathisch.
Okay, ja? Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.